Willkommen bei Kamenisch Unplugged, der Podcast mit Dr. Colette Carmen Kamenisch. Wir reden offen und verständlich über die Schönheitsmedizin von heute. In Zusammenarbeit mit der Klinik Beethovenstrasse. Ihre Fachklinik für plastische und ästhetische Chirurgie. Kompetenz, Vertrauen und individuelle Betreuung.
Colette, überraschende Frage für diesen Podcast. Spielt Religion in deinem Leben eine Rolle?
Es hat auf jeden Fall, als ich klein war, eine sehr grosse Rolle gespielt. Ich bin sehr katholisch erzogen worden. Das heisst, für mich war Glauben etwas Wichtiges. Ich bin wahnsinnig gerne in die Kirche singen. Ich muss das einfach mal sagen, mir hat das gefallen, wenn ich dort sitzen durfte sitzen und singen. Ich habe auch immer ein bisschen auf meine Schwester aufgepasst, die dann von vielen Bier auch regelmäßig in die Ohnmacht gefallen ist. Ich weiß nicht mal, ob sie sich erinnern mag, aber mir hat das gefallen. Und als ich das erste Mal in der Kommunion ein weißes Kleid anlegen durfte, war das mein Highlight. Also ich verbinde das mit eigentlich etwas Schönem. Ich finde eigentlich auch Tradition etwas Schönes. Aber ich war sicher ein widerspenstiges Wesen. Ich habe mich natürlich sicher nicht an all das gehalten, was die katholische Kirche nimmt.
Jetzt kannst du beichten, was nicht?
Sicher nicht am Radio.
Nein, aber absolut. Die Kirche hat ja etwas. Man geht die Kirche besuchen, man schaut die Kirche an. Ja,
immer noch gerne.
Von der Schönheit beeindrucken. Also es hat schon einen gewissen Zusammenhang.
Und jetzt, ich muss den Frau vorher fragen, aber es ist tatsächlich so, also ich gehe wahnsinnig gerne in die Kirche, weil man sagt, ja, die sind energetisch gesehen immer ein Punkt gebaut worden, wo sehr viel positive Energie da ist. Meistens sind sie irgendwo auf einem Hügel und dann oben Kirche. Das hat ja auch eben einen symbolischen Charakter, aber für mich halt auch ein schönes Gebäude ist immer etwas wahnsinnig Schönes. Ja. Und ich gehe in jedem Land sehr gerne Kirchen anschauen.
Aber wie du jetzt deinen Job mit Religion und unserem Gast in Einklang bringst, das bleibt dein Geheimnis, werden wir jetzt erfahren.
Das ist schon so. Also ich habe zuerst gedacht, die Frau Pfarrer ist mutig. Und schlussendlich habe ich gedacht, vielleicht bin auch ich mutig. Ich weiß nicht, wer von uns zwei mehr mutig ist, dass wir heute da sitzen. Aber ich glaube, es ist ein Thema, das soll und darf besprochen werden.
Ich bitte euch zwei, da zu übernehmen.
Also, erstens mal herzlichen Dank, sind Sie da, Frau Pfarrer.
Danke für die Einladung.
Frau Pfarrer ist reformierte Pfarrerin hier in Zürich. Sie ist auch hier aufgewachsen und hat Theologie studiert in Zürich und in Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich, sie hat sie beim Wort zum Sonntag zwischen 2014 und 2016 am Schweizer Fernsehen mitgewirkt. Ich habe auch gesehen, Sie hat einen Podcast geleitet, oder? Stimmt das, Frau Pfarrer?
Also einfach Teil von einem Podcast.
Das war zwischen 2019 und 2022. Konvers. Man hat dort über Glauben geredet. Man hat aber auch philosophiert. Und unter anderem sind sie aber auch Sternstunde Religion immer wieder eine gefragte Person. Also ich fühle mich geehrt, dass sie da sind. Ich freue mich auch wirklich, dass sie zugesagt haben. Aber ich wäre da eigentlich gerade so ein bisschen bei der ersten Frage. Ich habe natürlich angefangen zu recherchieren und habe gesehen, was sie für Interviews gegeben haben. Und eines von den Interviews haben sie gesagt, Religion hätte mehr Humor nötig, haben sie in einem Interview 2017 gegenüber Beat Schlatter gesagt. Ich habe gedacht, wow, eine mutige Aussage. Ist es denn auch mutig, dass sie heute da sitzen? Wie ist das daheim angekommen, wo sie gesagt haben, sie kämen die hierher?
Also zu Hause kommt das gar nicht irgendwie an. Da wird mir grundsätzlich vertraut bei dem, was ich mache. Okay. Ob das mutig ist, habe ich mir gar nicht überlegt. Ich glaube es nicht. Über das, was wir heute reden, ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich verstehe Kirche als Teil der Gesellschaft und auch immer wieder in der Verantwortung, sich diesen Themen, die eben gesellschaftliche Themen sind, zu stellen. Und dazu auch theologisch irgendwo hoffentlich fundiert in das, was wir eben diskutiert, einbringen. Und da gehört jetzt auch das Thema dazu, wo wir heute darüber reden.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist natürlich eine gewisse, Ihre Sicht ist sicher modern. Jetzt müssen Sie sich ein bisschen vorstellen, ich bin in den 70er Jahren in Chur aufgewachsen. Das war schon noch mal ein bisschen anders, sehr katholisch. Wir haben auch ein Familiengrab. Also das ist ein bisschen anders. Für mich hat halt die Religion immer so ein bisschen etwas Verstaubtes gehabt. Umso mehr, wenn ich jetzt da die schöne, attraktive Frau gegenüber von mir habe, passiert mir wahrscheinlich das Gleiche, was mir damit passiert. Mir traut damit gar niemand zu, dass ich kein Skalpell schwingen kann. Da haben wir wahrscheinlich etwas gemeinsam, da gehen wir dann später darauf ein. Ich möchte eigentlich mit der ersten Frage gerade einsteigen. Es ist mir beigebracht worden, dass Körper, Seele und Geist eine Einheit sei und dass man sich eigentlich nicht auf das einzelne Detail soll und darf konzentrieren. Jetzt habe ich einen Job, den ich von morgen bis am Abend nur quasi an der Oberfläche herummache. Bin ich jetzt wegen dem unreligiös oder bin ich schon fast ein bisschen frevelhaft? Oder wie sehen Sie das?
Also, ob Sie damit unreligiös sind, ich glaube, das ist ein bisschen eine absurde Frage. Also, Religiosität hat ja dann eben auch viel mit einer inneren Haltung zu tun und weniger mit dem, was man zum Beispiel beruflich macht. Und das, denke ich, ist auch in Ihrem Fall so. Ich würde auch sagen, wir sind eine Einheit von Körper und Geist und, wenn man will, noch Seele. Und wir leben im und mit dem Körper. Und wie es uns mit dem Körper geht, ist ganz existenziell für uns. Also das wissen alle, die schon die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn der Körper zum Beispiel nicht mehr so funktioniert, dass einfach man kann so durch den Alltag gehen. Und wie wir uns in unserem Körper fühlen, hat viel damit zu tun, wie auch unser Lebensgefühl ist. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich weiss, es wird manchmal den Kirchen oder man könnte vielleicht auch sagen, der Religion nachgesagt, dass sie so die Äußerlichkeiten, Aussehen abwerten. Richtig. Oder auch die ganze, ich könnte jetzt theologisch sagen, die Lieblichkeit für weniger wichtig halten. Ich glaube, das ist keine gute Haltung. Eine, die uns letztendlich nicht gut tut, weil wir sind liebliche Menschen und wie gesagt, wir leben mit dem Lieb und nicht zuletzt sind die Körper auch immer wieder Teil von der Politik zum Beispiel.
Ja, eben, also ich sehe das auch, wenn ich in der Sprechstunde bin und ich habe einfach Patienten übrigens, die mich dann sehr wohl fragen, ja, ist denn das okay, wenn ich den Eingriff mache? Mhm. Und ich sage immer, schauen Sie, also mein Job ist, dass Sie sich in Ihrem Körper wohlfühlen und wenn ich Ihnen helfen kann, dass Sie sich in dem Körper besser fühlen, dann habe ich, glaube nicht nur meinen Beruf richtig gewählt, sondern meinen Auftrag auch richtig erfüllt. Aber ich kann Ihnen also sagen, es ist es doch, ich würde jetzt nicht sagen, häufig, aber oft höre ich tatsächlich so, Ihnen ist es okay, wenn ich das mache. Mhm. Und ich will da auf ein Thema gehen, wo mir sehr oft nachgebracht wird, ja, wissen Sie, es gibt ja viel schlimmere Sachen auf dieser Welt und ich schäme mich jetzt fast, wenn ich wegen dieser Falte komme. Und dann muss ich sagen, ja, das ist richtig. Aber ich finde auf der anderen Seite, ob Sie in dem Moment etwas für sich tun und es geht Ihnen nachher besser, dann haben Sie eigentlich etwas dazu beigetragen, dass es nicht nur Ihnen, sondern im Umfeld besser geht. Finden Sie das eine Aussage, die akzeptabel ist, oder ist das schon fast, finden Sie, ja, das ist jetzt sehr salopp?
Nein, selbstverständlich. Also ich finde es nur schon gut, wenn jemand reflektiert, was er oder sie überhaupt macht. Oder? Und wenn Sie jetzt das sagen, dass eine Patientin reflektiert, mache ich da nicht etwas, was eigentlich völlig belanglos ist und sich dann aber dafür entscheidet, mol, ich mache das jetzt. Also ich meine, das können wir uns bei ziemlich allem Fragen, die wir in unserem Alltag machen. Oder
also
bei sehr vielen
Beispiel, oder?
Genau, oder wenn ich mir irgendwie ein neues Kleid leiste oder so, kann ich auch sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Also es ist halt so, dass gewisse Eingriffe immer noch irgendwie verpönt sind oder man scheut sich, darüber zu reden. Ich denke zum Beispiel bei Zahnkorrekturen sagt niemand etwas. Oder? Das sagt niemand, das ist wie gesellschaftlich akzeptiert. Wir lassen schiefe Zähne schon bei Kindern oft korrigieren. Ich denke, auch dort hat es wirklich nicht immer mit dem zu tun, dass man irgendwie handicapiert wäre, wenn man die Zähne nicht korrigieren würde, sondern tatsächlich mit dem Aussehen, dass man sagt, schiefe Zähne, das sieht man heute immer selten, ja, oder? Was früher noch viel häufiger war. Und wie gesagt, dort sagt niemand etwas. Da könnte man ja auch sagen, ja, jetzt, so hätte ich jetzt Gott geschaffen, jetzt musst du mit dem durchs Leben gehen. Und da haben wir schon auch unterschiedliche Maßstäbe, mit denen wir das Äußere bewerten. Oder wenn jemand die grauen Haare färbt, das ist auch völlig akzeptiert. Klar, ich meine, es ist ein Unterschied, färbe ich meine Haare oder lasse ich mir irgendwie invasiv etwas machen. Das ist auch, geht auch um die Risiken, die man trägt und so. Das will ich schon nicht einfach miteinander vergleichen. Aber ich wollte nur sagen, wir tun auch mit unterschiedlichen Maßstäben bewerten, was dann gesellschaftlich akzeptiert ist, uns im Äußeren zu machen und was nicht.
So sein, wie Gott uns geschaffen hat, das ist eben genau das, was man mir indoktriniert hat. Und ich werde plastische Chirurgin. Wo ich alles andere mache, wo ich Menschen hoffentlich zu glücklicheren Wesen mache, weil ich halt einfach auch gelernt habe, wenn man in den Spiegel schaut und man sieht, ob es mal einen Wiedererkennungswert hat, macht einem das einfach glücklicher. Es gibt übrigens Studien, die das mit Depressiven macht, wo Botulinumtoxin gespritzt worden ist, wo man sieht, dass so, wenn man regelmäßig Botox macht oder das Toxin spritzt, dass man dann ein bisschen relaxter aussieht und somit ein besseres Bild hat. Werden Sie denn mit solchen Sachen konfrontiert? Also ich weiss, Sie haben sorgerische Sprechstunde. So wie ich meine Sprechstunde habe, ist dann dort das Aussehen manchmal ein Thema?
Ja, das ist schon ein Thema. Also das ist, kommt ein bisschen darauf an, in welchem Alter teilweise. Also bei ganz jungen Menschen, vor allem jungen Frauen, also auch TeenagerInnen, ist das Aussehen immer wieder Thema. Sie werden konfrontiert ständig mit Bildern, wo sie...
Aber mit was kommen sie denn zu Ihnen? Mit welchen Fragen? Also ich kenne meine Fragen, aber mit welchen Fragen kommen sie denn zu Ihnen?
Ja, schon mit dem Gefühl von, wie soll ich eigentlich aussehen? Das ist schon ein Thema. Also gerade auch im Konfunterricht ist das ein Thema. Wie soll ich aussehen? Wie gehe ich mit dem um, dass das Aussehen von Frauen, und das betrifft auch schon Mädchen, ständig bewertet wird? Also wir leben in einer Gesellschaft, wo das Aussehen von Frauen immer Thema ist. Egal, ob ich durch die Straße laufe oder ob ich Bundesrätin bin, am Schluss spielt mein Aussehen eine Rolle. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war Doris Leuthard, wo damals der neue Gotthardtunnel eingeweiht worden ist, und in den Medien ist nicht unbedingt über ihre Rede geredet worden, die, glaube ich, ausgezeichnet war, wenn ich mich richtig erinnere, sondern über ihr Kleid, das sie angehört hat.
Also würde man bei einem Mann ja nicht machen.
Würde man bei einem Mann nicht oder sehr viel weniger machen. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn es letztes Mal das Aussehen von einem Bundesrat-Thema war. Aber bei den Frauen ist das ein ständiges Thema. Und das ist eine Realität, in der wir Frauen leben. Die erreicht uns schon früh, die erreicht uns schon in der Teenagerzeit. Dass wir merken, unser Aussehen ist Thema und unser Aussehen wird bewertet. Und welchen Umgang man mit dieser Realität findet, der ist sehr individuell, aber wir müssen uns dieser Realität von Frauen bewusst sein.
Also eben, ich kann das nur unterstreichen, das passiert mir auch. Ich hatte vor zwei Wochen über eine Sprechstunde gehabt, wo sie sagt, so, jetzt sehe ich sie endlich einmal live. Dann gesagt, und jetzt sind sie enttäuscht. Sagt er, nein, nicht unbedingt, aber sie sind deutlich kleiner, als was man sich vorstellt. Dann muss ich sagen, also, was hat meine Liebesgröße mit mir als Chirurgin zu tun? Was hat mein Aussehen mit meiner Qualität als chirurgisch tätige Frau zu tun, ist ja schon spannend. Ich würde mich schon fragen, würde man das einen Mann auch fragen? Ich hätte zum Liebsten gefragt, passiert das bei Ihnen auch? Ich hoffe, ich trete Ihnen da jetzt nicht nach. Ich meine, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Gehören Sie so Sachen auch oder passiert das noch mehr als Chirurgin?
Nein, als ich noch eine junge Pfarrerin war, also Ende 20, habe ich ab und zu gehört, du siehst gar nicht aus wie eine Pfarrerin. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun gehabt, was einfach damals noch so für Bilder von Pfarrern vor allem natürlich auch so umgegeistert sind. Das ist heute nicht mehr so. Also da hat sich einfach auch Gott sei Dank das Bild von einer Pfarrerin komplett gewandelt. Was ich immer wieder erlebt habe, jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr. Und wo mich so, ja, ich weiß gar nicht, ob amüsiert hat oder irgendwie auch ein bisschen konsterniert zurückgelassen hat, ist, dass ich als blonde Pfarrerin bezeichnet worden bin. Also meine Haarfarbe...
Ausgerechnet, jetzt ist sie hübsch und blond. Das geht
meine Haarfarbe weit. Hat in meinem Leben, bis ich Pfarrerin geworden bin, nie eine Rolle gespielt. Und plötzlich bin ich überall als... Also überall, ich meine einfach teilweise wirklich in Artikeln, in Zeitungen, als blonde Pfarrerin bezeichnet worden. Ich habe mich dann gefragt, ist das irgendeine besondere theologische Kompetenz, dass man jetzt das muss erwähnen muss, dass ich blond bin. Also das, ja, das ist schon auch... Das habe ich schon auch erfahren, dass es Bewertungen in dem Sinn von meinem Aussehen gegeben hat. Aber jetzt
zum Glück werden wir beide Alter
nicht mehr. Genau.
Ich will noch mal darauf zurückkommen. Sie sagen, ich habe junge Frauen bei mir im Konfunterricht, die das Thema Schönheit angehen. Darf ich fragen, was fragen sie denn?
Es ist nicht unbedingt, dass sie mich etwas fragen, sondern sie diskutieren sie das diskutieren. Miteinander. Oder wir machen das zum Thema im Konfunterricht. Also, wie umgehen mit den Bildern, die einem vorgeben, wie man eigentlich sein und leben sollte. Und das umfasst ja sehr viel mehr als nur, wie ich aussehe. Also das hängt auch damit zusammen. Oder immer, du musst die beste Version von dir selber sein und um 4:30 aufstehen und dann ein Eisbad nehmen und dann einen Proteinshake trinken und dann journalen. Und weiss nicht, was alles. Und das ist ja eine komplette Überforderung.
Also das ist ein Riesenstress.
Ja, das ist ein Riesenstress. Und da... Mit diesen Bildern werden sie heute in einer Art und Weise konfrontiert, wie sie und ich das noch nicht geworden sind. Oder die ständige Verfügbarkeit von diesen Social Media, die natürlich ein grosses Interesse da haben, ein Bedürfnis zu generieren. Also man will diesen jungen Menschen auch klar machen, so wie ihr sind ihr zu wenig, weil nur mit dem lässt sich Geld verdienen.
Ja, ist traurig.
Unzufriedene Menschen sind gute Konsumentinnen.
Ja.
Zufriedene Menschen brauchen eher weniger. Und darum haben wir da schon eine Industrie im Hintergrund, die uns sehr fest Bedürfnis suggerieren.
Das heisst also, Frau Pfarrer und Frau Kamenisch profitieren von der Unzufriedenheit der Menschheit?
Also inwiefern ich von dem profitiere, weiss ich jetzt nicht. Ich denke, die Religion ist, oder die Kirche ist ein Ort, wo wir eigentlich versuchen, den Menschen eine gewisse Zufriedenheit zu ermöglichen. Und so, wie ich sie, ich habe alle Podcast-Folgen von ihrem Podcast gehört im Vorfeld von unserem Gespräch heute. Und so, wie ich sie dort erlebe, denke ich, steht für sie die Zufriedenheit von ihren Patientinnen
absolut
im Vordergrund. Ja. Und ich glaube auch, wenn sie spüren, da macht jemand etwas und die Zufriedenheit wird dabei nicht grösser und es kommt fast so ein bisschen zu einem Wahn, ich muss das noch und das noch und dann bin ich dann endlich glücklich oder zufrieden. Ich glaube, dann greifen sie auch ein und sagen sie, ich glaube, jetzt haben wir eine Grenze erreicht,
eins der spannendsten Themen überhaupt. Also, ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich merke, ich kann jemandem zu einem neuen Selbstbild verhelfen. Es ist, wie gesagt, nicht meine Aufgabe, Ziel zu retten, aber wenn ich dazu beitragen kann, dass ich mich wohler fühle, glaube, dann habe ich meinen Job erreicht. Aber Sie sprechen das Thema an, wo, glaube, für uns alle, auch für mich und ja, würde ich sagen, für Kolleginnen um mich herum, nicht ganz einfach ist, wen soll man dann einfach mal den Stopp reissen? Welche Falten soll man noch entfernen und welche darf man auch ruhig stehen lassen? Ich probiere für mich selber eigentlich immer so ein bisschen ein gesundes Ebenbild zu schaffen. Und ich mir denke, hey, ist im Fall absolut okay. Ich kann mir zum Beispiel mit meinen weißen Haaren gar nicht anfreunden. Also ich bin hysterisch. Wenn ich eins sehe, ziehe ich entweder raus oder renne gerade zum Coiffeur. Man kann jetzt da sagen, wie gesund ist das? Mit dem lebe ich relativ gut. Ich finde halt, es sind, wenn es einfache Sachen sind, ich sage es jetzt mal so ein bisschen minimalinvasiv, wie kauft man halt eine neue Tasche, ein neues Schüli und eine neue Haarfarbe, dann ist das, finde ich, jetzt weniger tragisch. Mit der Chirurgie haben Sie recht, muss man sicher ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Aber es ist ein Teil von meinem Beruf, mit jungen Frauen zu reden übrigens. Also ein riesiges Thema ist die Lippenvergrößerung. Wo man sich fast nicht vorstellen kann, dass das zu einem Thema werden kann, aber die verlieren manchmal jede Form von Vernunft, sagen wir es jetzt einmal so. Und man hat auch gemerkt, dass wenn man jemandem eine Lippe spritzt und vergrößert, die dann gar nicht mehr merken, wenn es immer mehr und mehr und mehr ist. Und ja, da liegt es an mir, dann sagen, stopp jetzt. Also, ich finde, das reicht. Aber ist sicher nicht einfach. Und wahrscheinlich verliere ich zum Teil auch Patienten, weil sie einfach finden, das ist ein bisschen konservativer. Ich glaube, mit dem kann ich durchaus leben. Das
sind natürlich auch die Filter heute, oder?
Ja, ja.
Oder jetzt auch die KI-Bilder, die irgendwie so ein uniformes Schönheitsideal transportieren. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was man sehr kritisch anschauen muss. Also ich finde ja, das, was uns Menschen schön macht, ist, dass wir vielfältig sind, dass wir unterschiedlich sind. Und wenn dann plötzlich das Bedürfnis da ist, dass alle gleich aussehen, all die grossen Lippen haben, all die ausprägten Wangenknochen, da wissen Sie jetzt besser als ich, was da gefragt ist. Ich glaube, das kann es ja nicht sein. Also wir wollen doch nicht uniform aussehen, sondern die Individualität, die etwas unglaublich Schönes ist, die soll doch auch können und dürfen bewahrt werden.
Ist das aber etwas, wo Sie theologisch oder sagen wir mal in Ihrer Sprechstunde als Seelsorgerin anbringen, dass die Individualität leben darf? Oder merken Sie, da hören Sie gar nicht zu?
Ja, das kommt jetzt sehr darauf an. Also grundsätzlich setzen wir uns als reformierte Kirche einen Weg für Vielfalt ein. Das ist ja uns auch in anderen Bereichen sehr, sehr wichtig, dass wir ein Leben in Vielfalt dürfen leben. Das ist sicher etwas, das wir eben immer wieder in verschiedene Diskussionen einbringen. Jetzt, wenn Sie das seelsorgerliche Setting ansprechen, dann kommt es ja sehr darauf an, mit was kommt jemand. Also wenn jetzt man merkt zum Beispiel, da ist ein Krankheitsbild vorhanden, also eine Essstörung oder so.
Genau, das
und man sagt, und man sagt dieser Person einfach, du bist gut so, wie du bist, du darfst so sein, wie du bist. Ich könnte jetzt auch sagen, Gott liebt dich so, wie du bist. Das nützt in dem Moment nichts. Also respektive, den Zuspruch kann man schon geben, aber eine Krankheit ist eine Krankheit und wird mit diesen Worten nicht unbedingt geheilt, sondern der braucht es dann auch kompetente therapeutische Betreuung, die wir zum Beispiel als Pfarrerinnen und Pfarrer nicht leisten
können. Dann tun Sie aber quasi auch überweisen. Machen Sie das?
Nein, das funktioniert nicht so. Es ist auch so, dass wir nicht dürfen, oder ich würde auch sagen, nicht sollten, irgendeine Diagnose stellen. Mhm. Das, was wir machen können, ist, wenn wir das Gefühl haben, eben, da liegt jetzt zum Beispiel eine Essstörung vor, dass wir das versuchen anzusprechen, wenn das irgendwie im Gespräch möglich ist, und dann darauf hinweisen, es gibt im Fall Stellen, wo man sich da anwenden kann. Das ist dann eigentlich der Weg. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, da ist jemand in einer depressiven Verstimmung bis zu einer Depression, dann bin ich nicht kompetent, um dieser Person zu sagen, du bist depressiv, oder? Sondern dann kann ich sagen, vielleicht wäre es gut, mal noch mit jemandem, der einen psychologischen Hintergrund hat, eine psychologische Ausbildung hat, zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass das könnte helfen. So ist eigentlich der Weg.
Ich bin auch schon zu einem Coach gegangen, einem psychologischen Coach, weil ich mich manchmal einfach auch gerne reflektiert gesehen. Und dann habe ich sie dann auch gefragt, ja, aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel jemand wirklich mit so einem BDD, also Body Dysmorphic Disorders, kommt? Schicken Sie den weiter, tun Sie es weiterverweisen? Oder gibt es zum Beispiel auch Situationen, wo Sie sagen, jetzt wäre es echt an der Zeit, wo man halt einfach eine Brustreduktion macht, weil also man kann die grossen, schweren Brüste jetzt einfach nicht wegdiskutieren. Gibt es etwas bei Ihnen seelsorgerisch auch, wo Sie sagen, ja, weil Sie können schlecht einen plastischen Chirurg empfehlen, das ist mir schon klar. Aber tun Sie denn irgendwie, wenn Sie merken, die junge Frau schämt sich jetzt und leidet darunter, wie gehen Sie denn damit um?
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass das weniger Thema ist. Ich glaube, das ist nicht das Thema, wo Sie jetzt in so ein Setting hineintragen. Und auch dort wäre ich natürlich sehr vorsichtig, mich da irgendwie dazu verhalten. Oder? Ich glaube, was mir von Seite der Kirche, was wir als Theologinnen und Theologen können sagen, ist, dass schön ist man letztendlich dort, wo man liebevoll angeschaut wird. Und das hat zu tun mit dem liebevollen Blick auf sich selber. Das hat zu tun mit dem Blick, wo man von anderen erfährt. Da, Schönheit ist theologisch gesehen ein Beziehungsbegriff. Oder? Ich bin schön, wo ich angesehen bin. Also Schönheit, das Wort Schönsein, kommt von angesehen, angeschaut werden. Mhm. Und dort, wo ich das liebevoll wird, dort bin ich auch schön. Und da hat es natürlich auch mit dem liebevollen Blick auf sich selber zu tun. Also es gibt zum Beispiel auch in der Bibel ein wunderbares Buch, wo ich Ihnen als plastische Chirurgin nur kann empfehlen kann, als jemand, der sehr schönheitsaffin ist. Das hohe Lied, wo zwei Liebende sich bis ins Detail beschreiben, wie schön sie sich finden. Also da werden die Bauchmuskeln beschrieben und die Augen und alles. Und dort merkt man aber, das sind zwei Liebende, die sich anschauen und sich auch drum so wahnsinnig schön finden. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle hoffentlich machen dürfen. Dort, wo wir jemanden lieben oder dort, wo wir uns geliebt fühlen, dort fühlen wir uns auch schön.
Ich habe zwei Typen Patienten in meiner Sprechstunde, die mir sagen, es ist so brutal, wenn man immer wahrgenommen wird. Mhm. Das eine sind sehr attraktive Frauen, die älter werden. Da hat mir einmal eine Patientin gesagt, die hat dann sehr viel Aufwand betrieben, hat sich ein Facelifting machen lassen, Necklifting, alles. Und hat gesagt, sie glauben nicht, ich bin über die Straße gelaufen und es hat mich wieder über die wahrgenommen. Was ich nicht, bis zum Schluss nicht ganz herausgefunden habe, ist, es, weil sie sich selber wieder wahrgenommen hat, ist sie wahrgenommen worden oder nicht. Das hat mich aber irgendwie extrem berührt. Und der andere Typus sind die sehr übergewichtigen Menschen, die sich auch nicht als wahrgenommen fühlen. Und die manchmal, und ich sage jetzt das ganz bewusst, nicht als Chirurgin zu betreuen, sondern vielleicht als Medizinerin oder, ja, manchmal muss ich echt sagen, schon fast seelsorgerisch, das überfordert mich, also überfordert nicht, aber das fordert mich zum Teil enorm. Sehen Sie oder könnten Sie mir jetzt da als Fachfrau sagen, was kann ich unterstützend bieten? Gerade, ich finde, bei der Adipositas, das ist ein Thema, wo ich mich sehr intensiv damit befasse, weil es mich sehr berührt. Die meisten Menschen mit der Adipositas haben andere Geschichten im Hintergrund. Sehen Sie da irgendwie einen Bezug jetzt? Ich habe nicht den Hintergrund, wie Sie haben. Ich habe wenig Bezug zu der Kirche oder zu der Bibel. Wo sehen Sie da jetzt einen Zusammenhang, wo Sie können sagen, aus dem Leitfaden könnten Sie etwas mitnehmen für sich oder für ihn, für mich und für meine Patienten?
Also, dass wir wahrgenommen werden wollen, das ist so. Wir wollen gerne wahrgenommen werden, wir wollen gerne gesehen werden und eben möglichst liebevoll gesehen werden. Ich habe es am Anfang gesagt, wir leben mit und in einem Körper. Und wie so es mit dem Körper geht, ist existenziell. Und ich kann mir vorstellen, bei sehr übergewichtigen Menschen kann das ein herausforderndes Leben sein, weil halt ihnen auch immer oder immer wieder irgendwie entgegengebracht wird, du passest nicht in die Norm.
Es ist nicht nur das, es wird noch vorgeworfen, Faulheit.
Ja, genau, das kommt dann alles dazu. Übergewichtige Menschen sind faul, sind unpflegt, genau, oder unsportlich, engagieren sich all diese Sachen. Sie nehmen sich zu viel Platz, oder? Mhm. Auch das ist etwas, wo manchmal kritisch bewertet wird. Also zu viel Platz meine ich jetzt, ja, eben, das ist eine unfaire Bewertung. Sinne des Wortes. Genau. Sie haben natürlich teilweise wirklich auch mit Einschränkungen zu kämpfen, wo jetzt der Person, die nicht so übergewichtig ist, nicht hat. Also da einfach sagen, das ist doch kein Thema und ich akzeptiere dich so, wie du bist, das kann man schon sagen. Und gewissen Leuten gelingt das auch.
Aber sie verstehen mein Problem. Ja, mein Problem ist, in der Sprechstunde habe ich so Patienten. Jetzt muss ich auf der einen Seite sehr viel Empathie zeigen, weil ich will ja, dass sich das Gegenüber verstanden fühlt. Und auf der anderen Seite probiere ich, Lösungen zu suchen. Ich bin sehr ein lösungsorientierter Mensch. Und darum helfe ich dann meistens auch bei Diäten etc. Aber damit die mal Vertrauen kriegen, das ist im Fall gar nicht so ganz einfach. Es nimmt mir einfach Wunder, ich probiere das sehr wissenschaftlich zu erklären. Haben Sie eine theologische oder philosophische Erklärung, wie Sie würden, wären Sie in meiner Position, wie würden Sie das machen?
Also ich glaube, genau so, wie Sie das schildern, das Wichtigste ist sicher zuerst mal Empathie. Also auch da gehört das Zuhören, das genaue Zuhören dazu. Nie das Gefühl haben, ich weiss, wie der andere sich fühlt oder die andere.
Weiss man nie.
Weiss man nie, oder? Also da ist zuerst mal ein Zuhören und zu versuchen, rauszuhören, um was geht's eigentlich. Also an was leidet der Mensch, wenn jetzt der Mensch zu Ihnen kommt und sagt, ich wünsche mir eine Veränderung. Okay, welche Veränderung dann eigentlich? Und nachher sind Sie eine Fachfrau, die sich mit Ihrem Fachwissen einbringt und nach bestem Wissen und Gewissen dieser Person helfen. Aber das Wichtigste ist, und das ist auch bei uns in der Seelsorge so, zuerst zuhören. Zuhören und auch nicht werten. Oder nicht sagen, ja, das ist doch eben, Sie haben vorhin die Frau angesprochen, die dann sich gefragt hat, soll ich jetzt die Falte wirklich wegmachen? Dass sie dann nicht sagen, ja, also was tun Sie jetzt so wegen dieser Falte? Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen geschäftsschädigend, wenn Sie das würden machen, aber auch dort, oder?
Ja, aber Frau Pfarrer, ich muss im Fall schon sagen, also manchmal bin ich also wirklich so, dass ich finde so, also jetzt ist also Schluss. Mhm. Ich bin also manchmal vielleicht geschäftsschädigend. Ich nehme also manchmal einen Spiegel führen und hebe das vor allem der jungen Frau mal vor die Nase und sage, also was ist jetzt da genau nicht schön?
Und ich glaube, das hat jetzt wirklich auch viel damit zu tun, dass sie verantwortlich mit ihrem Beruf umgehen. Oder? Dass sie da auch die Leute, sie sind Medizinerin, eben auch ganzheitlich medizinisch begleitet und auch merken, wenn irgendjemandem einem, ich könnte jetzt ein bisschen das Modewort, Selbstoptimierungswahn verfallen ist, auch auf das hinzuweisen und sagen, jetzt wird es irgendwie nicht mehr besser. Oder? Und jetzt wird auch, also da kann man sich ja dann schon auch fragen, woher kommt der Wahn? Das ist ja teilweise wirklich ein Wahn. Also ist das irgendeine innere Unzufriedenheit, wo man immer das Gefühl hat, wenn ich das noch mache, geht es mir besser, wenn ich das noch mache, bin ich liebenswert, dann müsste man wie ganz neu mit anders ansetzen. Oder ist es das, was Sie vorher beschrieben haben, man hat irgendwo den Blick für das, wie man aussieht, verloren. Also Sie haben das mit den Lippen gesagt. Und ich glaube, wir alle kennen die Lippen, die uns im Alltag begegnen. Ich weiß genau, wo ich dann manchmal auch denke,
es langt jetzt,
ist jetzt das wirklich das, wie die Person möchte aussehen? Oder eben ist dort vielleicht so eine gewisse Blindheit vorhanden? Was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, ist, wir sollen uns nicht gegenseitig bewerten und verurteilen. Also gerade unter Frauen finde ich das so wichtig. Oder? Weil ich habe es vorhin gesagt, wir Frauen sind dem ständigen Druck, dass unser Aussehen bewertet wird, ausgesetzt. Ja. Wir alle finden einen individuellen Umgang damit. Und ganz schwierig finde ich es dort, wo man dann sagt, oh, schau mal, die hat glaube ich etwas machen lassen. Was ist denn das? Und wie oberflächlich? Oder ich weiss nicht was. Und andere Frauen, die dann mit grauen Haaren und entsprechend viel Falten altert, findet man ja, also die kannst du ja nicht mehr anschauen, ich tue es jetzt so, oder, überzeichnen. Aber das sind so Äußerungen, wo man dann teilweise hört oder die lässt sich gehen oder so. Das finde ich absolut schrecklich. Beides finde ich schrecklich.
Also von mir aus darf man sowieso leben, wenn man
genau,
will.
Genau, und da finde ich auch das, da sind wir wirklich auch als Frauen untereinander gefordert, dass wir uns in unseren individuellen Entscheidungen stärken und nicht dafür verurteilen, weder auf die eine noch auf die andere Seite.
Aber es passiert doch, Frau Fahrer.
Also ja, aber ich wir können uns dagegen wehren, indem wir es zum Beispiel nicht machen. Also jede Frau, die das nicht macht, darum auch, oder wenn ich sage, ich sehe jetzt eine Frau mit sichtbar sehr aufgespritzten Lippen, dann kann ich vielleicht für mich sagen, das gefällt mir jetzt nicht so. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf sie und sage, ich spinne es denn eigentlich?
Oder? Ja gut, also ich glaube, wir zwei machen das ja sowieso nicht. Ich sage Ihnen nur einfach, eine gewisse Medienpräsenz, das kennen Sie so gut wie ich wahrscheinlich auch, ist also schon erstaunlich, was einem da entgegenhaucht, wo sich doch andere Frauen anmassend, wie es einem betiteln dürfen, wo ich ja nie würde. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, eben wie gesagt, ob man Highland-Sandalen hat oder High Heels, das ist nicht mein Problem. Ob jemand zu mir kommen will oder nicht, ebenfalls nicht. Ich habe noch nie jemanden in meine Praxis prügeln. Die kommen alle wahnsinnig freiwillig. Aber es ist dann doch spannend zu sehen, wie sie sagen, wie vor allem Frauen auf Frauen losgehen. Also wenn ich boshafte Sachen über mich höre, dann sind es meistens nicht von Männern. Was ich dann schon wieder sehr bedauerlich finde.
Das finde ich sehr bedauerlich. Ich erlebe das anders. Ich komme fast ausschließlich negative Kommentare von Männern über. Viel weniger von Frauen. Ich erlebe immer wieder eine grosse Solidarität und Unterstützung unter Frauen.
Wir müssen mal den Job wechseln.
Und finde die auch wahnsinnig wertvoll. Also die ist wirklich, das ist eine Unterstützung, die ich in meinem Leben
also,
nicht will.
Jetzt
missen.
Muss ich vielleicht auch noch jetzt muss ich ganz schnell mal unterbrechen. Es gibt selbstverständlich auch Frauen, die mir das sagen. Mhm. Und ich schätze das sehr. Ich habe ganz herzige Patientinnen seit Jahren, die auch schon sagen, was toll, was sie haben oder schön, wie sie heute wieder strahlen oder irgend so etwas. Aber einfach vor allem von Menschen, die mich nicht kennen, muss ich sagen, ist es also spannend, was man für Feedback kriegt. Und dort ist es bei mir jetzt so eher durchs Band von Frauen. Was ich eben aufgrund von viele Sachen sehr schade finde. Ich glaube, wir haben als Frauen noch sehr viel aufzuholen. Das Thema Frauen, Solidarität und Stärke ist noch nicht abgeschlossen. Obwohl alle so tun, als hätten wir jetzt andere Probleme. Ja, also ich habe letztens mit meiner Kollegin geredet. Sie ist aus Schweden. Sie ist bei mir jetzt als Face-Chirurgin angestellt und wir haben so ein bisschen über Lohngleichheit geredet. Und es ist doch spannend, dass in Schweden, wo man sollte gleich sein sollte, immer noch 10-15% Lohnunterschied gibt zwischen Mann und Frau. Mhm. Und das von einem Land, das von sich behauptet, es sei extrem gleich.
Das ist so. Wir haben noch unglaublich viel aufzuholen, bis wir irgendwie eine Gleichstellung erreicht haben. Und das gilt für ganz viele Bereiche und eben unter anderem auch für das Bewerten von Frauen aufgrund von ihrem Äußeren, etwas, das Männer viel, viel seltener bis teilweise nie erleben und dann auch nicht nachvollziehen können, was das eigentlich heisst.
Aber es ist natürlich auch nicht so wichtig. Also ich finde es ja schon noch spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit Männer manchmal vor dem Spiegel stehen und sich grossartig
finden. Ja, aber das ist, weil sie das gesellschaftlich gespiegelt bekommen. Ihr Aussehen
also
ist tatsächlich...
Also sind ihre Mütter also geschuld?
Nein, also ich hoffe, dass wir bei der Begleitung von unseren Söhnen einen anderen Weg gehen, gerade auch wenn es darum geht, wie sie mit Frauen umgehen und sich überhaupt als Mann in dieser Gesellschaft einbringen. Aber es ist natürlich so, wenn ich als Mann die Erfahrung mache, dass mein Aussehen kaum je Thema ist, dann kann ich auch einen liebevolleren Blick unter Umständen in den Spiegel haben, wie wenn ich als Frau ständig erfahre, dass mein Aussehen Thema ist, einerseits und andererseits auch bewertet wird. Und da ist es schon auch, wenn das Aussehen von den beiden Geschlechtern oder von den Geschlechtern ein Thema ist, dann Männer dürfen alt werden, oder? Die dürfen alt werden, das ist dann so, ja, die altern wie einen guten Wein, oder was man dann auch für schreckliche Sätze hört, oder? Ein George Clooney, nehmen jetzt einen Mann von unserer Generation, den wir gut kennen, der darf Falten haben, Schauspielerinnen, wird es schon eher schwierig. Und da ist, also wenn man sich mal fragt, welches Ideal für Frauen doch seit sehr langer Zeit und jetzt finde ich wieder noch stärker als auch schon gilt, ist es möglichst dünn, möglichst faltenfrei, gleich jung, möglichst haarlos. Und wenn wir uns das mal überlegen, bei welchem Körper, bei welchem Aussehen wir dann sind wir bei einem Mädchenkörper. Ja. Und das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Das und das muss man sehr, sehr, sehr kritisch hinterfragen. Oder? Das sind, also wir haben eigentlich ein Schönheitsideal für Frauen, wo ein Mädchen ist.
Aber gehen Sie, da muss ich mich jetzt ein bisschen für uns plastische Chirurgen auch einsetzen. Wir haben ja zum Teil so ganze Meetings, wo wir quasi Trendbestimmungen machen. Und es ist ganz klar, wir gehen zurück zu Natürlichkeit. Wir haben jetzt Biostimulatoren. Der Marc weiß in der Zwischenzeit sogar, was das ist. Biostimulatoren, die die Hautqualität besser machen etc. Also der Trend wird von uns als Fachleute nicht in dem Sinn gefördert. Das muss ich einfach in dem Rahmen vielleicht auch mal sagen. Ich weiss trotz allem nicht. Man sagt immer, es sind Social Media. Aber wer sind denn Social Media? Das sind wir alle. Und ich bin also manchmal schon extrem erstaunt, wie in den letzten Jahren, ich sehe es wie sie, der Druck unendlich gestiegen ist. Aber man kann fast nicht bremsen. Also wir probieren, ich sage Ihnen nur für uns jetzt einfach auch, wenn wir die Meetings haben, eben back to the roots. Wir probieren irgendwie die Natürlichkeit fördern und so weiter. Und nachher siehst du wieder irgendwelche abschreckenden Bilder auf Instagram. Das hat dann schon nicht viel zu tun mit dem, was wir fördern.
Ja, und was mir als Theologin natürlich da auch ganz wichtig ist, ist, dass wir wirklich wir uns stark machen und ich hoffentlich alle, dass der Wert von einem Mensch nicht von dem abhängt, wie jemand aussieht. Auch nicht, ob jemand gesund ist, zum Beispiel. Oder? Also, dass es dass jeder Mensch, wenn er todkrank, versehrt, hochbetagt ist, ein genau gleich wertvoller Mensch ist, mit der gleichen Würde, mit dem gleichen Recht entsprechend behandelt zu werden wie ein junger, fitter Mensch, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist, kann ich mir vorstellen, auch in Ihrer Arbeit wichtig. Oder? Ja. Wenn jemand plötzlich das Gefühl hat, mein Wert hängt davon ab, wie ich aussehe, wie ich wahrgenommen werde. Sie haben vorhin die Frau angesprochen, die über die Straße gegangen ist. Dann denke ich, wird es tatsächlich schwierig. Wenn ich aber sage, ich fühle mich geliebt, ich habe eigentlich auch einen liebevollen Blick auf mich selber, aber das oder das stört mich jetzt einfach so fest. Da möchte ich nach meinen Möglichkeiten, übrigens auch meinen finanziellen, oder? Das ist auch etwas. Also Schönheitschirurgie hat immer auch ein klassistisches Element drin. Oder? Das können sich nur gewisse Leute leisten. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das mal noch sagt. Ein Stück weit kann man sich heute Schönheit kaufen, die finanziellen Möglichkeiten haben. Da wäre es völlig falsch, jemanden für das zu verurteilen, der dann sagt, ich meine, Sie haben eine Folge gehabt zu Frauen nach Schwangerschaft und Geburt, oder wie sie, was sie dort für Bedürfnisse hören und wie sie denen begegnen. Ich sage jetzt das schreckliche Wort nicht, wo sie selber sehr kritisch hinterfragt das haben.
Mami-Makeover.
Ja, ich finde es ganz, ganz schrecklich. Und sie haben das super gesagt in dieser Folge, warum sie den Begriff auch schwierig finden. Aber auch dort ist es so, oder? Einerseits ist die gesellschaftliche Erwartung, eine Frau muss Mutter werden. Also da können sie mit ganz vielen Kindern losen oder Kinder freien, wie auch immer sie sich dann bezeichnen wollen, Frauen reden, wo das ständig irgendwie gehört, was willst denn du, kein Kind? Oder? Das ist auch Elend. Also kann man die Frauen nicht einfach mal sein lassen in ihrem Leben und in ihrer Art und Weise, Richtig. Wie sie das Leben wollen, leben. Und wenn eine Frau ein Kind hat, dann soll man die ihren aber auf keinen Fall ansehen. Das ist etwas, was einem immer wieder entgegenkommt, eben auch dort wieder in den Social Media. Wenn du das machst, kannst du im Fall auch du schaffen. Ich finde eines der schlimmsten Wörter, der After Baby Body, was soll das überhaupt heissen? Also dann muss, eigentlich wird einem dort die ganze Zeit suggeriert, ich muss wieder so aussehen, als hätte ich nie ein Kind gehabt.
Aber Frau Pfarrer, schützt denn Ihre Glauben jetzt von diesem Schönheitswahn? Sind Sie denn so dermaßen in sich ruhend, dass Sie können sagen, für mich gilt der Schönheitsdruck nicht?
Nein, natürlich nicht. Aber ich würde es auf zwei unterschiedlichen Ebenen die Frage beantworten. Also einerseits vertraue ich darauf, dass ich ein geliebter Mensch bin, ob ich jetzt da bei Ihnen sitzen kann oder zuhause, aus was für Gründen auch immer, im Bett muss liegen, ob mein Körper noch so funktioniert, wie ich mir das wünsche, oder eben halt auch nicht mehr. Ich meine, wir leben ein prekäres Leben, oder? Dass wir versehrt werden. Das kann jeden Tag vom einen auf die andere Sekunde passieren. Und dann das Gefühl, dann bin ich nicht mehr ein liebenswerter, wertvoller Mensch. Ich glaube, das ist, Das ist echt schwierig, wenn man mit dem Gefühl durchs Leben geht. Ich bin nur liebenswert und wertvoll, wenn ich entsprechend jung, fit und schön bin. Weil das kann im Leben nicht aufgehen.
Ja, ich glaube, so extrem habe ich es eigentlich nicht einmal gemeint, sondern es ist im Fall, also ich merke das bei mir auch selber, ich finde, das Älterwerden ist im Fall schon einmal eine neue Note. Also vorher bin ich, also vorher, vor ein paar Jahren, bin ich aus dem Bett gekumpelt am Morgen und ich denke so, oh Gott, jetzt tut mir alles innen weh. Also es ist im Fall schon Schönheitsdruck, muss man das jetzt nicht einmal nennen, aber vielleicht auch ein bisschen Jugenddruck.
Ich glaube, es ist, also der Dieter Hildebrand, der grosse deutsche Kabarettist, hat einmal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Und das stimmt. Und Cher hat in einem Interview gesagt, was sie gefragt worden ist mit über 60, wie sie zum Älterwerden
statt... Das schöne Scheiße.
Nein, oder? Ich sag's, ja. Genau, ich sag's. Und ich meine, da hat es sehr viel ehrliche Erfahrung drin. Mhm. Aber, grosses Aber, alt werden ist ein Privileg. Es hätten sich noch viele Menschen gewünscht, alt zu werden. Und ihnen ist das nicht vergönnt gewesen. Also alt werden ist zuerst einmal ein Privileg, wenn man das darf. Und nachher ist es klar, alt werden kann mit ganz, ganz schwierigen Herausforderungen verbunden sein, mit Gebrechen, wo man auch nicht einfach weglächeln muss und sagen, ja, aber dafür bin ich ja 80, sondern denen auch wieder, die muss man logischerweise ernst und wahrnehmen und die dürfen auch geäussert werden.
Wow, schönen Abschluss. Marc, du hast uns zwei Frauen jetzt zugelassen.
Ja.
Hast du auch noch etwas?
Ja, ich frage mich, so, es gibt für alles, gibt es für die Schönheit, gibt es die Colette, für Seelenanliegen, gibt es Psychologen, es gibt Ersatzreligionen, den Sport, für was braucht es Kirche noch?
Oh, ich glaube, Kirche ist tatsächlich gerade jetzt wieder sehr, sehr wichtig, weil sie sich eben dafür einsetzt, dass jeder Mensch ein wertvoller Mensch ist, ein Mensch mit einer unverbrüchliche Würde, und zwar in dieser Einmaligkeit, in der jeder Mensch geschaffen ist, und dass das uns herausfordert, immer wieder im Umgang miteinander, wie wir einander begegnen, dass wir uns liebevoll begegnen, dass wir wissen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind. Wir alle leben unser Leben in Angewiesenheit. Wir können nicht allein durchs Leben gehen. Und daran soll die Kirche immer wieder erinnern. Und ich hoffe,
aber es ist jetzt auch zu Rufer geworden ins Leere raus. Es ist so die Realität. Ist so, es war übrigens immer so gewesen, wenn man so in die Bibel hineinschaut. Es ist ja immer so das Rechte Stärkeren und der Schöner und der Grösser und der, der besser zu Weg ist, kommt weiter und wird mehr angebetet, für jetzt bei diesem Jargon zu bleiben. Also es ist ja eigentlich, hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert.
Das stimmt. Und darum ist es umso wichtig, dass wir immer und immer und immer wieder rufen. Weil wir werden schon auch immer wieder gehört. Und gerade dort, wo das Recht der Stärkeren gilt, ist ja der Ruf, dass eben eine Gesellschaft nur so stark ist wie die sogenannten Schwachen, unglaublich wichtig. Und da werden wir als Kirche nicht müde zu rufen.
Sehr gut, weiterrufen. Also, wenn die Colette an den Leuten arbeitet, passiert ja etwas Positives häufig in der Seele, oder? Aber umgekehrt könnte man sagen, wenn man an der Seele schafft, passiert dann auch etwas Positives im Äußeren. Man sieht sich anders.
Ja, das würde ich so sagen, ja. Also, das ist klar, wenn man sich innerlich gut fühlt, eben, ich finde immer das Innen und Aussen und Körper und Geist, ich glaube, das ist eben sehr stark eine Einheit.
Ich wollte sagen, das ist im Fall nicht das One-Way-Ticket.
Ich glaube aber, wenn man sich zum Beispiel eine grundlegende Haltung von der Dankbarkeit kann bewahren kann. Und auch, ich weiss, da, Frau Kamenisch, vielleicht zieht sie Ihnen gerade Schuhe aus bei diesem Begriff, weil Sie ihn noch anders verstehen, aber auch eine gewisse Demut. Ja. Ich glaube, die steht uns gut an. Und das meine ich nicht, dass man sich irgendwie muss da in komischer Art und Weise ducken oder so.
Also da muss ich mich jetzt ganz klar positionieren. Auch ich bin sehr oft nach meiner Sprechstunde demütig. Mhm. Was ich für Geschichten höre den ganzen Tag, wie viele traurige Sachen auch. Also ästhetische Chirurgie klingt immer sehr lässig, cool, sexy, ich weiß nicht was. Ich kann Ihnen also das Gegenteil beweisen. Mhm. Es sind sehr viele traurige Geschichten, es sind dramatische Geschichten, es ist sehr viel Bewegendes und ich komme nicht unoft mit Tränen aus der Sprechstunde. Also ich bin sehr oft demütig von den Geschichten, die ich bei mir in der Sprechstunde höre.
Das da geht es uns sehr gleich in unserem Beruf. Ja. Also,
wir haben wenn wir jetzt eine große
Gemeinsamkeit gefunden haben, dann die. Ich gehe auch sehr oft demütig aus all dem raus, was ich tagtäglich in meinem Beruf erlebe.
Ich habe es extrem spannend gefunden. Danke vielmals. Also, nicht denkt, dass das zusammengeht, aber es geht wunderbar zusammen. Es gehört vielleicht sogar zusammen, das Ganze. Danke vielmals für den wunderbaren Talk. Sibylle Forrer, reformierte Pfarrerin in Kilchberg, und natürlich dir, Colette. Nächstes Mal dann wieder ohne Religion. Nächstes Mal geht es
voll um die Ästhetik.
Um Zahnmedizin haben wir auch schon angesprochen. Frau Forrer hat es angesprochen. Also, nächstes Mal haben wir einen Gast aus diesem Bereich.
Genau, Frau Dr. Bettina Neffe ist eine ganz versierte, ästhetische Zahnmedizinerin, eine hochspannende, lebendige Frau. Sie ist Oralchirurgin, Implantologin, ästhetische Zahnmedizinerin und Parodontologin. Also sie schaut alles rund ums Lächeln, dass das gut aussieht. Und wir haben einen sicher spannenden Tag im Bereich Gesicht als Gesamtkunstwerk, die Macht des Lächelns.
Wie wichtig ist Zahnstellung und das also alles im ganzen Gesamtbild?
Also es ist, was soll ich Lippen ausspritzen, wenn Zahnstellung eine Katastrophe ist? Also nein. Also wenn jemand schön lächelt, ist glaube ich etwas, was jedem das Herz erwärmt. Aber wenn keine schöne Zähne zum Zeigen, dann wird es schwierig. Oder wie Deborah hat mir zu dem Thema, ich frage immer an mich, du, was machen wir als nächstes Mal? Und dann hat sie gesagt, ja, Frau Dr. Neffe kommt. Und dann hat sie sich können erinnern, wie mal in einer anderen Klinik, wo wir zusammen geschafft haben, jemand zu einem Magazin geblättert hat und gesagt hat, ja, also ich verstehe gar nicht, wenn ihr so viel Wert da gehen auf ästhetische Medizin. Ich bin Zahnmedizinerin und zuerst muss man nochmal schöne Zähne haben. Recht hat sie. Und ich kann mich erinnern, meine Großmutter hat immer gesagt, schöne Zähne, schöne Haare, schöne Haut. Und dann ist man schon 70% von der Geschichte gemacht. Ist auch richtig. Also ich bin nur noch Supplement oben drauf, aber es ist schön, wenn ihr das mit über anderem kann diskutieren.
Also ich freue mich auf die nächste Ausgabe von unserem Podcast.
Kamenisch Unplugged mit Dr. Colette Carmen Kamenisch. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.